Es ist die Güte Gottes, die uns die 10 Gebote gegeben hat, damit wir überhaupt wissen, was Gott will und nicht im Dunkeln tappen müssen und unsicher zu sein brauchen, was Gott mit unserem Leben vorhat und wie es gestaltet werden soll und wie sich die Freiheit auch ausprägen darf, zu der uns Gott befreit hat, wenn wir Jesus Christus kennengelernt haben. Heute ist das letzte Gebot dran, das 10. Es steht im 2. Mosebuch, Kapitel 20, in Vers 17. Dort heißt es, du sollst nicht begehren oder nicht verlangen nach deines nächsten Haus. Du sollst nicht begehren deines nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Ich möchte dieses Gebot unter das Thema stellen, das Unterthema zu diesem Oberthema Richtlinien für ein befreites Leben. Neid zerstört, Dankbarkeit aber macht zufrieden und froh. Die 10 Gebote sind ja eingerahmt durch das 1. Gebot und durch dieses letzte Gebot. Im 1. Gebot ist die Grundlage gelegt für alle anderen Gebote. Wenn wir neben Gott keine anderen Götter haben, wenn wir ihn über alles lieben und an die erste Stelle in unserem Leben setzen, dann werden wir auch die anderen Gebote gern halten wollen. Und das 10. Gebot ist nun auch als letztes ein Schlüsselgebot. Es macht uns nämlich klar, warum wir Menschen oftmals trotz guten Willens die 10 Gebote immer wieder übertreten. Es legt die Quelle aller Sünden, nämlich unser Innerstes, frei. Nämlich unser begehrliches und unser unreines Herz. In unserem begehrlichen und unreinen Herzen nimmt alle Sünde ihren Anfang. Gott sagt einmal zu Samuel, ein Mensch sieht, was vor Augen ist, Gott aber sieht das Herz an. 1. Samuel 16, Vers 7. Und Gott weiß auch, dass wir sehr häufig in unserem Leben ein Doppelleben führen. Wie oft tun oder sagen wir etwas und denken oder fühlen genau das Gegenteil. Jeder hat irgendwo mit einem Stück Lebensschizophrenie bei sich selbst zu tun. Mit einer Heuchelei, mit einer Doppelbödigkeit und Zweizüngigkeit seines Lebens zu kämpfen. Aber Gott können wir nichts vormachen, er kennt unsere Herzen. Nun der erste Hauptgedanke. Unsere Gedanken sind Gott nicht egal. Darum ist dieses 10. Gebot so wichtig. Oftmals ist folgendes Lied gesungen worden. Die Gedanken sind frei. Wer kann sie erraten? Sie fliehen vorbei wie flüchtige Schatten. Kein Mensch kann sie wissen, kein Jäger erschießen. Es bleibe dabei, die Gedanken sind frei. Es stimmt. Menschen können wir etwas vormachen, aber Gott kennt unsere Gedanken sehr genau. Mit dem 10. Gebot leuchtet er in unsere oftmals neidischen, unsauberen, geizigen und verborgenen Gedanken hinein. In einem anderen Lied, das man auch heute noch manchmal singt, heißt es dann so: Wenn jeder hätte vor der Stirn aus hellem Glas ein Fensterlein und jeder könnte sehen hinein, ei, was gibt das ein Laufen, was gibt das ein Laufen, um matte Scheiben einzukaufen? Ja, so ist das. Wie gut ist das, dass hier nicht eine helle Scheibe ist, sondern dass das verborgen ist und keiner uns hinter die Stirn sehen kann, doch einer schon, nämlich der lebendige Gott. Er weiß alles. Und darum ist Gott ein Richter auch über die Gedanken und Absichten unseres Herzens. Dass wir für unsere Worte und für unsere Taten vor Gott verantwortlich sind, ich glaube, das ist jedem klar. Aber auch unsere Gedanken sind nicht zollfrei. Der Herr kennt die Gedanken der Menschen, heißt es im Psalm 94, Vers 11. Überlegt einmal, ist das ein sympathischer Gedanke, dass Gott unsere Gedanken kennt, ganz genau, oder ist es ein unsympathischer Gedanke? Das mag jeder einfach mal für sich überlegen und entscheiden. Gott weiß jedenfalls, wie vergiftet wir in den drei Schichten unseres Lebens sind, die unser Denken, Fühlen und Handeln bestimmen. Wir sind oft vergiftet in unserem Bewussten, im Unterbewussten und auch in unserem Unbewussten. Denn nur das Erste ist für uns Menschen steuerbar, das Bewusste. Da können wir etwas tun. Und dass Gott unsere Gedanken genau kennt und welche Auswirkungen das Begehren unseres Lebens haben kann, das will ich uns kurz an drei biblischen Beispielen deutlich machen. Die Bibel zeigt uns, wie schnell unser begehrliches Herz uns in den Abgrund der Sünde stürzen kann. Denken wir an die ersten Menschen im Paradies, an Adam und Eva. Da gab es einen Baum der Erkenntnis des Guten und Bösen und Gott hatte gesagt, esst nicht davon. Und dann, Verbotenes schmeckt ja oft besonders gut, die Eva schaute hin und ihr Herz wurde vom Begehren erfasst. Sie sah an, die Lust gewann die Oberhand, sie nahm, aß und gab weiter. Und die Folge? Die große Menschheitskatastrophe nahm ihren Anfang, die Trennung von Gott. Sie begehrte. Ein zweites Beispiel aus der Bibel. Ich nenne den gottlosen König Ahab. Er wird uns beschrieben zum Beispiel in 1. Könige Kapitel 21. Er war ein erfolgreicher Mann. Durch ihn hatte die Wirtschaft des Landes einen ungeheuren Aufschwung erlebt und er selbst war dabei auch reich geworden. Und dann sticht ihm eines Tages ein Weinberg ins Auge, der an seinen Palast grenzt. Ihn muss er unbedingt haben und er setzt alles daran, diesen Weinberg zu bekommen. Für ihn gab es in dieser Lebensepoche nur noch ein Thema, der Weinberg. Kennen wir das nicht auch? Ganz ähnlich. Ich muss das haben, was der andere hat. Ich muss so sein, wie der andere ist und unter der Gier des Lebens verkrümmt sich unser Leben. Zurück zum König Ahab. Ihm ging es auch so. Der Weinberg ging ihm nicht mehr aus dem Sinn. Und dann wird er richtig gehend krank, als der Besitzer zu ihm sagt, ich verkaufe den Weinberg nicht. Und dann setzen die Intrigen seiner Frau ein, der Frau des Ahab, und er bekommt am Ende doch, was er unbedingt haben will. Der Besitzer wird in fälschlicher Weise angeklagt, zum Tode verurteilt und hingerichtet. Und Ahab bekommt den Weinberg, den er haben will. So ist das mit der Gier, mit der Begehrlichkeit. Erst wird man von ihr selber krank gemacht, dann macht man durch sie andere krank und das kann am Ende sogar den Tod bedeuten. Ein drittes Beispiel aus der Bibel. Da ist dieser gottesfürchtige König David, gesegnet von Gott auf vielfältige Weise Und er zählt zu den größten und treuesten Gottesleuten. Und eines Tages packt ihn die Begierde. Er begehrt, Bathseba, die Frau des Uria, zu besitzen. Sexuelle Begierde hat sein Herz gepackt. Und er sagt zu dieser Begierde kein entschiedenes Nein, sondern gibt dieser Begierde freien Raum und es kommt zum Ehebruch und am Ende sogar zum Mord. So ist das, wenn dieses Gebot nicht ernst genommen wird. Du sollst nicht begehren. Haben und haben wollen. Die Begehrlichkeit ist die große, faszinierende und zerstörerische Seuche der Menschen. Zunächst einmal hat Begehrlichkeit ja eine positive Seite. Die darf man ja auch nicht unterschlagen. Es gibt eine positive Seite der Lust, der Freude und der Bemühung, etwas zu erreichen und etwas in Besitz zu nehmen und etwas zu genießen. Das kann, das muss sogar in einer bestimmten Weise eine gute und notwendige Lebenshaltung sein. Ohne die gibt es ja keine Fortschritte und kein Weiterkommen. Es würde keine Entwicklung geben, wenn es diese gesunde Begehrlichkeit nach Weiterkommen nicht gäbe. Sie muss es geben. Sie hat eine positive Seite. Die wird hier nicht betont, sondern im 10. Gebot betont Gott die negative Seite. Haben, haben. Beispiel. Das Kind an der Kasse des Supermarktes macht unmissverständlich klar, was es haben will. Die Hand hält eisern ein Überraschungsei umklammert. Das Verführungssystem hat funktioniert. Herrliche Sachen gibt es vor der Kasse des Supermarktes für die Kinder dort zu sehen, während sie warten müssen mit der Mutter oder mit dem Vater, bis sie bezahlen können. Und die wunderbaren Dinge sind für das Kinderauge und für die Kinderhände extra tief deponiert. Alles liegt wie zufällig da. In Wirklichkeit aber alles mit voller Absicht. Und so bleibt es nicht aus. Das kleine Händchen greift in die Kiste nach dem Überraschungsei und dann hat es das Überraschungsei und dann der treuherzige Blick hinauf zur Mutter und dann ganz laut und deutlich: Haben, haben. Aber offensichtlich war die Mutter gar nicht der Meinung, dass ihr Kind dieses Überraschungsei jetzt haben muss. Und die Mutter bleibt in der langen Schlange vor der Kasse genauso eisern wie ihr Kind. Sie war überhaupt nicht bereit, auf die Begehrlichkeit ihres Kindes einzugehen. Und es gab vor den Augen vieler den zu erwartenden Machtkampf zwischen Mutter und Kind. Und die Mutter zeigt vor der Kasse eine erstaunliche Zivilcourage und hielt durch, trotz Geschrei. Ein Kompliment für die Mutter, oder nicht? Am Ende hat sich das Habenwollen des Kindes nicht erfüllt. Aber das Kind, das das Überraschungsei zurücklegen muss, war um eine Erfahrung reicher geworden, dass man auch leben kann, wenn man nicht gleich alles bekommt und besitzt. Eine notwendige Erfahrung im frühen Alter. Aber nun ist dieses Gebot ja nicht nur eine Sache für die kleinen Kinder. Haben wollen geht ja auch uns Erwachsene an. Die Haltung des Habenwollens wird leicht zu einem Dauerzustand, auch bei uns, zu einer Besitzgier, und diese nimmt unser Leben manchmal ganz schnell gefangen. Die Begehrlichkeit steckt uns doch allen irgendwie im Blut, oder nicht? Und damit spekuliert doch die Werbung und gibt große Summen aus und wir fallen auf die Werbung allzu gerne rein. Gottes Gebot sagt, du sollst nicht begehren. Und die Werbung sagt, du sollst begehren. Wem folgen wir? Wir folgen doch immer dem, bei dem wir das bessere Leben vermuten, oder? Oft folgen wir willig der Werbung. Meine Wäsche könnte weißer sein. Ich könnte ein besseres Auto fahren. Ich sollte besser riechen als die anderen. Besser durchgestylt und besser getrimmt sein. Wir sind und wir haben. Wir, wir, wir. So geht es doch in der Werbung. Und unsere ganze Wirtschaft braucht neidische Menschen, damit sie kaufen. Der Werbefachmann sagt uns, was unsere Bedürfnisse sind. Werbung nährt unsere Unzufriedenheit, indem sie uns einflüstert, dass wir immer noch nicht genug haben. Bestimmend wird schnell die Devise, ich will alles und ich will es jetzt haben. Bitte aber sofort. Und wie oft beneidet der Mieter den Hausbesitzer? Oder mancher stürzt sich in Schulden, weil er mit den Möbeln oder dem Auto des Nachbarn unbedingt Schritt halten will? Das Habenwollen betrifft ja nicht nur das Geld. Es kann auch unsere Bildung, unsere Gesundheit, unsere Lust, unsere Macht und den Sex betreffen. Wie schnell beneidet ein Unverheirateter den Verheirateten, ein kinderloses Ehepaar das andere mit Kindern? Wie schnell missgönnt man dem anderen die Beförderung oder die bessere Bezahlung? Du sollst nicht begehren, sagt Gottes 10. Gebot. Und fragen wir uns doch einfach mal zurück, sind wir deshalb glücklicher, weil wir irgendwann mehr haben als die Nachbarn und tatsächlich vielleicht mehr haben als sie? Sind wir glücklicher, weil uns die Karriere weitergebracht hat als unsere Klassenkameraden, die wir vielleicht mal nach Jahren wieder getroffen haben und uns ausgetauscht haben darüber, was jeder jetzt tut? Sind wir in der schicken Villa glücklicher als in einer Sozialwohnung? Stimmt das denn? Sind wir glücklicher mit einem Stern auf der Haube als mit dem Minicar, in dem wir herumgondeln? Ja, wie ist das mit dem Glück? Es ist doch in unserem Leben eigentlich wie verhext. Kaum hat man, was man will, und der erfüllte Wunsch bekommt schon wieder Junge. Und es geht fleißig nach dem Motto zu, je mehr er hat, je mehr er will, nie schweigen seine Wünsche und Klagen still. Begehren. Du sollst nicht begehren. Ohne Begehrlichkeit, könnte man doch in einer gewissen Weise sagen, funktioniert unser ganzes Wirtschaftssystem nicht. Wird die Welt nicht letztlich vom Besitzstreben zusammengehalten? Eine Frage, muss man sich mal stellen. Und nun kommt Gott mit seinem Gebot und erklärt unserem Habenwollen den Krieg. Du sollst nicht begehren. Klipp und klar steht es da, ohne Wenn und Aber. Ja, Gott sagt nicht, es wäre besser, wenn ihr etwas weniger begehrlich wäret. Nein, er sagt, du sollst überhaupt nicht begehren. Ausrufezeichen. Nichts weiter, keine Abschwächung, es steht so da. Beim Christsein geht es ja nicht darum, dass wir mit der Zeit etwas bescheidener werden. Gott will mit uns allen viel weiterkommen. Er will an die Wurzel des Übels gehen. Gott will ja unser Leben schützen. Deshalb sagt das Gebot ganz deutlich, Begehrlichkeit ist lebensgefährlich. Und damit ist es Gott ganz ernst. Wenn Gott sich so intensiv um unsere Gedankenwelt kümmert, dann zeigt das, welche Sprengkraft in unserer Begehrlichkeit liegt. Neid und Habgier haben noch nie jemandem geholfen, sie waren schon immer Gift. Neid kann nur zerstören und Habgier sich nie zufrieden geben mit dem, was da ist. Habgier muss ständig mehr haben, als man bereits besitzt. Habgier überschreitet immer Grenzlinien, die die ersten 9 Gebote für unser Leben doch schon klar gezogen haben. Gott ist es nicht egal, was wir denken. Der Dichter Stefan Andres hat gesagt, das Denken eures Herzens ist der Acker eures Handelns. Und das stimmt. Was wir denken, das tun wir oftmals bald auch. Diebstahl, Ehebruch, Mord, ja alle Sünden beginnen in unseren Gedanken. Auch jeder Seitensprung, auch der intensive Gedanke nach einem anderen Partner oder nach einer anderen Partnerin, alles beginnt in unseren Gedanken mit der Begehrlichkeit. Und die Bibel beschreibt ganz drastisch, wie sich Neid auswirkt. Neid ist Eiter in den Gebeinen, so steht es in den Sprüchen, Kapitel 14, Vers 30. Neid macht uns krank, beschädigt unser Leben, löst Fieber aus und macht uns irgendwann kaputt. Wen wundert es noch, wenn einer grün wird vor Neid, wie man das zu sagen pflegt? Wir merken, Neid bringt uns um. Gier lässt uns nicht leben, wie Gott uns leben lassen will. Gott will aber das Leben für uns alle. Darum sagt er, du sollst nicht begehren. Es geht um eine ganz deutliche, messerscharfe Alternative. Gott oder Gier. Entweder oder. Das ist die Lebensentscheidung, in der wir stehen, nachdem uns Gott dieses Gebot gegeben hat. Gier nimmt gefangen und Gott sagt, lass dich nicht gefangen nehmen. Und damit sind wir in der ganzen Misere unseres Lebens ein Stück zu Hause geworden und wir haben die Dinge vor Augen. Und die Frage ist, wie wird uns Hilfe geschenkt in diesem Dilemma, in dem wir Menschen uns doch alle befinden? Es gibt doch keinen, der sagen könnte, dieses Gebot mit der Begehrlichkeit, dem Neid und der Gier, das alles geht mich nichts an. Davon bin ich befreit. Das betrifft uns doch alle. Dich und mich, jeden von uns. Und damit bin ich bei dem dritten und letzten Punkt. Jesus Christus befreit uns ganz allein zu einem erfüllten, dankbaren und zufriedenen Leben. Wir sollen doch zur Lebenserfüllung finden. Das will Gott doch. Das ist doch genau das, was wir auch mit unserer Begehrlichkeit erreichen wollen. Erfüllung finden, wunschlos glücklich sein, das möchten wir doch. Und Gott sagt, das sollt ihr doch. Wir irren und fallen auf eine große Lüge herein, wenn wir glauben, es wäre das Lebensglück, wenn alle unsere Wünsche erfüllt werden. Wenn alle unsere Wünsche erfüllt sind, bitte, sind wir dann glücklich? Glaubt das wirklich im Ernst jemand von uns? Nein, es ist doch ganz anders. Wer zu Gott gehört, weiß, der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Man muss nicht alles haben und auch nicht alles bekommen. In der Gemeinschaft mit Gott kann man trotzdem, trotz Verzicht, dankbar und ohne Mangelerscheinungen leben. Jesus Christus spitzt diese Aussage aus Psalm 23 noch zu und sagt, ich bin gekommen, dass sie das Leben in der ganzen Fülle haben sollen. Johannes 10, Vers 10. Und danach sehnen wir uns doch alle, nach dem Leben in der ganzen Fülle. Der Neidische wird nie satt, selbst wenn er alles hat. Der Gierige wird immer gieriger, doch wer Jesus hat, der hat ein erfülltes Leben, selbst wenn er nicht alles hat. Wenn man das erfahren will, muss es zum Umdenken in unserem Leben kommen. Das bleibt keinem von uns erspart. Wenn Jesus Christus das Sagen hat, dann ist die Angst, zu kurz zu kommen, zu Ende. Er hat uns fest zugesagt, dass Gott für uns sorgt. Die Gier ist überflüssig, weil Gott keinen von uns hängen lässt. Die Gedanken, wenn ich nur hätte, wenn ich nur wäre, bringt Jesus zum Absterben. Endlich können wir uns so sehen, wie Gott uns geschaffen hat, wie er uns gemeint hat, mit unseren Begabungen und zugleich auch mit unseren Begrenzungen. Und wir können beides akzeptieren und bejahen, unsere Gaben und unsere Grenzen. Und das ist so wichtig, um ein erfülltes Leben führen zu können. Die Ausgestaltung unseres Lebens kann sich sowieso nur in diesem Raum zwischen Gaben und Grenzen vollziehen. Und immer wenn wir diesen Raum gewaltsam vergrößern wollen, rennen wir uns die Köpfe ein und machen unser Leben kaputt. Gaben und Grenzen akzeptieren und bejahen, das ist so wichtig. Wir brauchen nicht mehr auf das zu schielen, was der andere hat. Wir brauchen uns nicht mehr vorzustellen, wie es wäre, wenn ich klug wäre, so hübsch wie der andere, so begabt, so anziehend, so attraktiv wie der Nächste. Das alles ist nicht mehr nötig. Oder wenn ich mir ständig vorstelle, wenn ich nur seine Voraussetzungen für das Leben gehabt hätte, sein Elternhaus und das Geld, das sie ihm geben konnten, das ich nicht bekam von meinen Eltern, all diese Vergleiche machen uns doch kaputt. Singen unser Leben ein. Wenn, 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 das sind die Dinge, die Gott nicht will, wir reiben uns daran wund und auf. Aus und vorbei soll das sein. Der dänische Philosoph Kierkegaard hat gesagt, alle Not kommt aus dem Vergleichen. Ein wichtiger Satz. Indem man immer sich mit anderen vergleicht, wächst diese Begehrlichkeit und der Neid. Alle Not kommt aus dem Vergleichen. Das Vergleichen zerrt an unseren Herzen und lässt uns nicht zur Ruhe kommen. Und erst wenn Christus in unser Leben kommt, bekommen wir den Blick für die Wunderwerke Gottes frei, für uns selbst, denn wir sind ja selbst in Person ein Wunderwerk Gottes. Wir sind wir, weil wir Gottes Geschöpfe sind. Wir haben was, weil Jesus uns reich beschenkt. Dann dürfen wir auch die anderen so sehen und ihnen gönnen, wer sie sind, wie sie sind und was sie haben. Dazu werden wir durch Christus in den Stand gesetzt und befreit. Und wenn so ein Mensch beginnt, mit Jesus umzudenken und umzuleben, dann stellt sich ihm im tiefsten seines Herzens die Vertrauensfrage. Trauen wir es Gott zu, dass er für uns sorgt und das Richtige für uns bereit hat? Und wenn wir die Vertrauensfrage mit Ja beantworten gegenüber Gott, dann werden wir herauskommen aus dem Teufelskreis, der uns immer tiefer in das dunkle Loch zerrt. Neid und Habgier können uns dann nicht länger zerstören. Trauen wir es Gott aber nicht zu, dass er das Gute mit uns vorhat und bleiben bei Misstrauen, dann müssen wir auch weiter unter der Gier unseres Lebens leiden. Und die beglückende Erfahrung, dass wir keinen Mangel haben, werden wir dann nicht machen können. Gott, der alles hat, im Himmel und auf der Erde, kann nicht zuschauen, wie unser Leben unter der Gier zugrunde geht. Deshalb schenkt er uns seinen Sohn. Deshalb lässt er es zu, dass er aus lauter Liebe am Kreuz stirbt. Ich frage uns, was kann Gott denn Größeres noch tun? Gibt es einen mächtigeren Liebesbeweis als diesen? Jesus bringt uns die Liebe Gottes pur entgegen. Bei ihm werden unsere wunden Seelen heil. Und an seiner Liebe werden wir satt, nämlich lebenssatt. Irgendwann fragte Jesus einmal seine Nachfolger, nachdem sie miteinander schon lange gemeinsam durchs Land gezogen waren, habt ihr eigentlich jemals Mangel gehabt? Tja, sie hatten Staub und Hitze kennengelernt. Oft wartete auf sie kein warmes Essen und sie wussten nicht, wo sie ihr müdes Haupt hinlegen sollten und hatten in keinem Hilton-Hotel geschlafen. Und trotzdem antworteten sie, nein, wir haben niemals Mangel gehabt. Lukas 22, Vers 35. So ist es also. Niemand bekommt auf dieser Erde alles, was er sich wünscht. Aber wer Jesus Christus sein Leben übergibt und seiner Führung vertraut, wird erleben, es gibt ein erfülltes Leben trotz unerfüllter Wünsche. Ein Psalmdichter hat es ja bekanntlicherweise so formuliert: Wenn ich nur dich habe, dann frage ich nichts nach Himmel und Erde. Psalm 73, Vers 25. Wir dürfen umdenken, neu denken und neu leben lernen. Und da hebt sich natürlich eine Frage, ob das nicht alles viel zu steil ist, was man hier aussagt. Sind denn plötzlich alle neidischen und begehrlichen Gedanken vorbei, wenn man sich in Gottes Arme durch Jesus Christus fallen lässt? Natürlich nicht. Oft geht der Kampf dann erst richtig los. Mancher wird vielleicht zum ersten Mal entdecken und zugleich erschrecken, was für ein Neidhammel er bis hierher gewesen ist. Bisher hatte er es nicht einmal gemerkt. Aber kaum ist Jesus in sein Herz gekommen, fällt ihm zum ersten Mal auf, wie sehr er von Neid und Habgier geprägt war und ist. Und wer seinen Charakter nun ändern will, muss bei den Gedanken anfangen. Umdenken ist ein ganz zentraler biblischer Begriff. Wirklich umdenken können wir aber nicht ohne Jesus Christus. Es gelingt uns nicht. Dazu leben wir in der Regel in viel zu festgefahrenen Verhaltensmustern. Aber genau an dieser Stelle will Jesus Christus uns helfen. Deshalb muss man das neue Denken, das von Jesus herkommt, einüben, um das neue Leben leben zu können. Aber das geht nur, wenn wir Gott um Hilfe bitten. Niemand kann ohne die Hilfe Gottes die 10 Gebote halten. Und die positive Wendung dieses 10. Gebotes heißt dann, du sollst Gott lieben und deinen Nächsten wie dich selbst. Statt Neid und Begierde, also Liebe. Jeder von uns weiß, wie schwer das sein kann. Das ist nicht leicht. Das ist gegen unsere Natur gerichtet. Deshalb brauchen wir auch so dringend Hilfe, weil wir es allein nicht schaffen, nach diesem Gebot zu leben. Und nun, wir dürfen Jesus Christus bitten, dass er, die Liebe in Person, uns verändert und uns hilft, dass er unsere Gedanken und Gefühle umwandelt, dass er uns Liebe schenkt, wo wir Gier empfinden, dass er uns losreißt, wenn wir in der Begehrlichkeit festhängen. Alle neidischen Gedanken dürfen wir als Schuld bekennen und Vergebung dafür erfahren bei Jesus. Und darüber froh werden, dass uns vergeben ist, und ermutigt werden, neu zu starten in dieses Umdenken hinein, in dieses neue Verhalten hinein, das Jesus uns ermöglicht. Und dann passiert das Unglaubliche. Aus der Erfahrung der Vergebung der Sünden unserer Begehrlichkeit und der Begier wächst Dankbarkeit. Wir dürfen dann die Dankbarkeit als Lebenshaltung einüben und erfahren, dass die Dankbarkeit den Neid und die Begierde verschlingt. Wo Dankbarkeit eingeübt wird, werden Neid und Begierde immer mehr in den Hintergrund gedrängt werden. Wir werden befreit, zu lernen, Gott für alles zu danken, was er uns gönnt und auch, was er uns versagt, was er uns nicht gibt. Wir können Gott für die anderen Menschen danken und uns über alles freuen, was er ihnen schenkt, und wir müssen es nicht unbedingt auch haben. Je mehr gedankt wird, je weniger machen uns Neid und Begierde zu schaffen. Und der Apostel Paulus bekennt diese positive Veränderung des Umdenkens durch Jesus Christus in seinem Leben mit folgenden Worten: Ich habe gelernt, mich in jede Lage zu fügen und zufrieden zu sein. Ich kann leben wie ein Bettler und auch wie ein König. Mit allem bin ich vertraut. Ich kenne Sattsein und Hungern. Ich kenne Mangel und Überfluss. Allem bin ich gewachsen, weil Christus mich stark macht. Philipper 4, Vers 11 bis 13. Und schon der alte Philosoph Sokrates hat gesagt, der ist der Reichste, der zufrieden ist mit dem Wenigsten, denn Genügsamkeit ist sein natürlicher Reichtum. Genügsamkeit, Dankbarkeit. Dankbare Menschen nehmen jeden Tag so aus Gottes Hand, wie Gott ihnen diesen Tag gibt. Und das ist das Geheimnis der zufriedenen Leute. Auch wir waren so lange und sind's immer noch von der Begehrlichkeit vergiftet. Und da fällt es manchmal ganz schwer, sich dieses neue Denken von Christus her anzugewöhnen. Aber es lohnt sich. Jesus nimmt uns die Gier und schenkt uns ein erfülltes Leben. Das Alte wird wachstümlich zurückgedrängt und das Neue bricht sich immer mehr Bahn, bricht immer mehr durch. Welch ein Glück ist es doch, ganz entschieden mit Jesus Christus zu leben. Und zu diesem Leben mit ihm sind wir alle eingeladen. Nehmen wir diese Einladung an heute, dann können wir leben in der Dankbarkeit und Zufriedenheit. Und wir freuen uns an diesem klaren Gebot: Du sollst nicht begehren deines Nächsten Haus, du sollst nicht begehren deines Nächsten Weib, Knecht, Magd, Rind, Esel, noch alles, was dein Nächster hat. Dankbarkeit macht zufrieden und macht froh und lässt uns leben im Sinne Gottes, nämlich lässt uns ein erfülltes Leben leben durch Jesus Christus. Amen.